Lieber Pater Markus, ich hätte dir stundenlang zuhören können, wie du so viel Gutes über mich gesagt hast. Vielen herzlichen Dank. Lieber Pater Prior, liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Amt, liebe ehrwürdige geistliche Schwester, liebe Schwestern und Brüder, vor allem liebe junge Leute, auch meinen Trainingspartner von heute Nachmittag möchte ich ganz herzlich grüßen. Das Thema ist sehr schwierig, deshalb möchte ich Sie bitten, dass ich mit einem Gebet beginnen darf. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du bist nicht irgendeinen Tod gestorben, sondern einen Schmerzenstod, ausgestellt vor der ganzen Welt, auf einem hohen Felsen, vor den Stadtmauern Jerusalems. Du hast Gottverlassenheit erlebt. Du hast in deinem Sterben, so glauben wir, alle Menschen umfasst in der Erlösung göttlicher Liebe. Du hast unseren Tod geteilt und bist siegreich auferstanden. Das Alleluja in unserem Herzen, das wir in diesen österlichen Tagen singen, es soll nach diesem Vortrag freudiger klingen, denn du hast den Tod besiegt, der die Beziehungslosigkeit zu Gott ist und der Abbruch des Lebens ist. Wir danken dir, Jesus Christus, und bitten dich jetzt, dass du uns deinen Heiligen Geist entgegenhauchst, damit wir besser verstehen, was es bedeutet, dass du für uns gestorben und siegreich auferstanden bist. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Danke. Ich danke vielmals für die Einladung in unser liebes Tochterkloster nach Bochum. Es ist immer wieder schön herzukommen und dann auch Bekannte zu sehen. Gesichter, die immer jünger werden, während ich immer älter werde. Das Thema ist wirklich schwer. Ich mute Ihnen jetzt in der nächsten Stunde einiges zu. Es geht um das zentralste Thema unseres Glaubens, nämlich um den Tod Christi als Sühne für unsere Sünden und was das mit der Heiligen Messe zu tun hat. Fangen wir mal bei der Heiligen Messe an. Was wir Katholiken als Heilige Messe bezeichnen, die Bezeichnung Messe gefällt mir sehr gut, auch jetzt, wo ich Nationaldirektor von Missio werden soll, denn das Schlusswort der Heiligen Messe lautet, am Schluss ist der Auftrag, Ite Missa est, raus mit euch, ihr habt eine Sendung. Die Heilige Messe ist eine Sendungsfeier, kein Sakrament ist Zweck in sich. Kein Sakrament feiern wir nur, damit wir ein Sakrament feiern. Sondern bei jedem Sakrament geht es um eine Wirkung. Und die Heilige Messe rüstet uns zu, damit wir in die Welt gesandt Christus darleben, darstellen. Damit Christus, der mit uns Kommunio aufgenommen hat, durch sein Wort und sein Sakrament in uns lebendig wird in die Zeit hinein. Die Heilige Messe ist nicht irgendein Gottesdienst, sie ist nicht irgendein Gebet, nicht irgendeine Festveranstaltung, nicht irgendein Kultakt. In der Heiligen Messe bricht Gott in unsere Welt ein, ganz konkret und real durch sein Wort. Ich hoffe, Ihnen ist es schon so gegangen, wie großen Heiligen, einem Antonius zum Beispiel, der dann das Mönchstum begründet, einfach weil er bei einem Gottesdienst, beim Evangelium getroffen worden ist vom Wort Christi, das da feierlich verkündet wird, worden ist. Wenn du vollkommen sein willst, geh hin, verkaufe alles, gib den Erlös den Armen, dann komm und folge mir nach. Sich dann in die Wüste zurückgezogen. Wir sind im 3. Jahrhundert und das Mönchtum begründet. Das Wort Gottes, das einbricht und uns verändern möchte. Deshalb bitte auch nie zum Gottesdienst im Stand-by-Betrieb gehen. Ja? Stand-by, schauen Sie. Ja, also die meisten sind mit Computer vertraut oder zumindest mit Waschmaschinen. Ja? Also da gibt es einen Betrieb, wo das ganze Ding nicht läuft, aber auch nicht wirklich abgeschaltet ist. Ja? Und viele Gläubige sitzen leider so beim Gottesdienst, nicht? Also wenn man so hineinschaut, nicht? Wort des lebendigen Gottes. Gott sei Dank ist wieder vorbei die Lesung. Jetzt können wir wieder weiter dösen, ja? Also das Wort Gottes bricht ein. Und dann im zweiten Teil in der Eucharistiefeier bricht eben jetzt, glauben wir, in der Konkretion eines Sakramentes, indem er uns zur Speise wird, Gott selbst ein. Wir feiern nicht etwas Vergangenes, wie man es bei Gedenkfeiern tut, wo man an etwas Vergangenes denkt. Da kann man auch viel Pathos aufwenden, da kann man auch Erinnerungen und auch Gefühle wecken, sondern wir holen etwas aus der Vergangenheit in unsere Zeit hinein, wir setzen es gegenwärtig. Tuto poiete eisemu anamnesin, sagt Jesus, dass du zu meiner Anamnesis, und das Wort ist nicht zu übersetzen, Zikaron müsste man mit Vergegenwärtigung übersetzen. Hier vergegenwärtigt sich etwas, das ganz entscheidend ist, nämlich die Hingabe Christi selbst. Jede heilige Messe besteht übrigens aus dem Ineinander von zwei Sakramenten. Das eine ist in Brot und Wein gegenwärtig, nämlich Christus selbst. Er stellt seine Hingabe, seine Proexistenz für uns dar. Mein Leib für euch hingegeben, das Blut vergossen, ausgegossen für euch, hyper. Das griechische hyper ist eines der wichtigsten Vokabeln des Neuen Testamentes. Hyper heißt für. Es kommt permanent bei Paulus vor. Hyperhemon, für euch, hyperhymon, für uns, hyperpolon, für die vielen, hyperpanton, für alle, hyperton hamation, für die Sünden, für. Es ist ein Geben für. Jesus fasst sein ganzes irdisches Wirken, das er oben am Seeufer von Galiläa begonnen hat, wo er Kranke geheilt hat, Blinde haben wieder gesehen, Taube konnten wieder hören, Lahme haben ihre Bahre nehmen können, er hat Tote auferweckt. Und er verkündet auch eine liebevolle Beziehung zu diesem unaussprechlichen Gott, dem er einen Namen gibt, den er gleichsam outet. Dieser Gott, dessen Name die Juden nicht aussprechen durften, sein Name sei hochgelobt in Ewigkeit, dieser Gott trägt den Namen Vater. Er ist sein Vater und unser Vater. So sollt ihr beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Dieser Jesus fasst also jetzt wenige Stunden vor seinem gewaltsamen Tod vor den Mauern Jerusalems, er fasst alles zusammen in diesem Gestus, in dem er bei diesem rituellen Mahl, das die Juden da feierten, im Kontext des Pascha, das ungesäuerte Brot ausdeutet als seinen Leib, der hingegeben wird, und den roten Wein im Kelch ausdeutet als sein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und er setzt es ein, tut dies zu meinem Gedächtnis. Als Martin Luther eine Tabula rasa machen wollte durch die Sakramente, er hat ja von den 7 Sakramenten 5 gestrichen und nur die gelten lassen, wo es einen expliziten Einsetzungsauftrag gibt. Das ist bei der Taufe der Fall, Matthäus 28, 18. Geht hinaus in die ganze Welt und so weiter, tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und auch beim Abendmahl. Das tut zu meinem Gedächtnis. So haben wir es bei Lukas 22 und im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel. Eine verbale Einsetzung Christi. Und er gibt hier nicht etwas seiner Kirche, sondern es ist von Anfang an klar, er übergibt sich selbst. Und ganz wichtig eben jetzt nähern wir uns dem jüdischen Opferkult, er übergibt sich in Leib und in Blut. Deshalb kann man eine heilige Messe immer nur in dieser Doppelgestalt feiern. Wenn ein Priester nur Hostien hätte und keinen Wein, kann er keine Eucharistie feiern. Wenn man keine Hostien hat, sondern nur Wein, geht es auch nicht. Ja? Also wir brauchen beides, um eben jetzt das Sakrament zu vergegenwärtigen. Auch das ist vielen unverständlich. Ich hoffe, dass es dann am Schluss dieses Vortrages verständlicher wird. Das zweite Sakrament, das unverzichtbar ist und das Jesus mit denselben Worten, so sagt es das Konzil von Trient, einsetzt, ist das Priestertum. In diesem Augenblick, wo er die Worte sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis und sich selbst in seiner Hingabe für das Volk Gottes, für die Kirche, seinen Leib, Epheser 5, seine Braut jetzt eben hingibt, die er makellos und schön schaffen möchte durch sein Blut, das am Kreuz fließen wird, in diesem Augenblick setzt auch das Priestertum ein. So lehrt es das Konzil von Trient eben jetzt. Das ist unverzichtbar für uns und ich sage als Rektor der Hochschule Heiligenkreuz dazu, wir sind tatsächlich die größte Priesterausbildungsstätte, wir bilden uns darauf überhaupt nichts ein, ja, weil wir nur instrumental vom lieben Gott im Augenblick verwendet werden, durch die gute Situation im Kloster, durch die Harmonie im Konvent, aber auch durch dieses Milieu, das in Heiligenkreuz gewachsen ist, wo junge Männer, die Gott sich aus allen Gegenden und allen Lebenssituationen verliebt, verlobt, verheiratet, Satanist gewesen, ungetauft, evangelisch oder sonst etwas, zusammenruft, weil er seiner Kirche auch in Zukunft Priester geben möchte. Ja? Nur wir machen was falsch. Ja? Der Herr macht nichts falsch. Ja? Und Heiligenkreuz, wir bilden uns überhaupt nichts darauf ein. Wir haben diesen Dienst jetzt, und wenn die Kirche dann wieder anspringt und kapiert, dass sich die Situation für Berufungen verändert hat und dass man Saatbeete schaffen muss, wo Berufungen entstehen können und wo junge Leute wieder einwurzeln können im Glauben, ja, dann wird das Ganze wieder funktionieren. Derzeit haben wir hier einfach einen Auftrag zu bewältigen. Und das Wachstum freut mich natürlich, aber ich sehe es auch wirklich rein als ein instrumentales Wachstum, das Gott uns zumutet. Dieses Priestertum eben jetzt, das Christus in derselben Nacht einsetzt, wie die Hingabe seiner selbst dargestellt in der Eucharistie. Das hat übrigens konkrete Auswirkungen, dass am Gründonnerstag in Rom zum Beispiel zum Mittag kein Fasttag ist. Ich weiß ja nicht, wie es hier im hohen Norden, von Österreich aus gesehen, im hohen Norden jetzt eben halten, aber bei uns ist der Gründonnerstag, da gibt's zum Mittag nur Spinat, also nur, ja, das ist ja schon wieder bio, cool, ja, und so weiter, ja, und Spiegelei, ja. In Rom, im Vatikan, wird opulent diniert, ja, zum Mittag, am Gründonnerstag. Ja, eben aus Freude darüber, dass Christus an diesem Tag das Priestertum und die Eucharistie eingesetzt hat. Ja, nun, bleiben Sie beim Spinat und bei den Spiegeleiern, das ist gesund und so weiter, weil wir haben ja den Verdienst, zumindest sogar wir Zisterzienser, weil die Juliane von Lüttich eine quasi Zisterzienserin war, weil wir feiern ja diesen Ernst des Gründonnerstags, wo wir dann schon zum Mittag zum Fasten anfangen. Gründonnerstag kommt übrigens nicht vom Grün des Spinats, sondern von Greinen, ja. Es beginnt das große Weinen eben jetzt mit der Passion dann nach dem letzten Abendmahl am Ölberg, nicht? Also, bleiben Sie ruhig dabei. Wir feiern es ja dann 50 Tage später nach dem Gründonnerstag, nämlich zu Fronleichnam, ja. Und zu Fronleichnam, da gehört Glanz und Gloria bei uns in Österreich. Da gehört Barock dazu. Da gehört das Klingen der Glocken und Weihrauch und so weiter. Denn da gibt's was zum Freuen. Da wird in Freude das nachgefeiert, was im Ernst des Gründonnerstags verschluckt werden könnte. Zurück zur Heiligen Messe. Die Heilige Messe ist nicht irgendein Gottesdienst, nicht irgendein Gebet. Sie beinhaltet immer eine Action. Arnold Schwarzenegger dürfte auch hier bekannt sein. Er ist Österreicher. Bekannt? Gut. Steirer, um genau zu sein. Ja, und spricht ein drolliges Englisch. Trotzdem hat er es geschafft, zweimal zum Gouverneur von Kalifornien gewählt zu werden. Was noch keinem Deutschen gelungen ist. Ich sage ja immer dazu, ihr seid mir sympathisch, aber ich sage ja immer dazu, ich kann mich noch gut erinnern, Pater Pirmin, Europameisterschaft, ja, wie Österreich gegen Deutschland gespielt hat, ja. Und vorher hatten wir das Gefühl, wir sind so ganz eine Harmonie, nicht? Also wir haben ja einige Deutsche bei uns im Konvent. Eine Harmonie, nicht? In diesem österreichischen Heiligenkreuz. Gut, ich spreche nicht weiter. Ja. Ihr habt eh gewonnen, aber das war völlig logisch und wir gönnen euch das. Ja, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Bitte, Fronleichnam? Nein, ich bin schon wieder weiter, ja. Gehen wir wieder ernst zurück, ja. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja? Also es ist die Verkündigung des Todes und der Auferstehung Christi, aber noch nicht eben jetzt im Sakrament, sakramental, noch nicht in der Fülle, sondern dann kommt gleich dazu, Donne Quenias, bis du kommst. Ja? Und dann wird uns übrigens der Himmel, das Eschaton, ja, unter dem Schönsten vorgestellt, was das Judentum kennt. Ja? Das Schönste ist für die Juden, immer ordentlich essen zu können. Das hat uns unsere jüdische Führerin jetzt in vor zwei Wochen in Jerusalem noch einmal gesagt, ja, wenn man das mal erlebt hat, also was die für ein Trara um den Schabbat machen und dass dann das Richtige gekocht und gegessen wird. Und das Eschaton, das Ewige, das uns dann erwartet, wenn er wiederkommt, was ist das? Das ist das himmlische Hochzeitsmahl. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Ja, ist für uns heute selbstverständlich, wir leiden ja keine Hungersnot, wir haben eher das Problem, dass wir da abnehmen müssen, also dass wir zu viel essen, aber für den Orientalen, nicht nur für den Juden natürlich, für den Orientalen ist ein ordentliches Essen Himmel auf Erden. Ja? Das ist uns ein bisschen verloren gegangen. Ja? Da muss man ein bisschen hungern, deshalb ist das Fasten auch sinnvoll. Ja, wir sind keine Fastenfetischisten, aber ist schon deshalb sinnvoll, weil es dann zu Ostern besser schmeckt. Ja, probieren Sie es mal aus. Ja, halten Sie mal den Freitag. Ja, Sie werden staunen, wie gut es Ihnen dann am Sonntag schmeckt. Wirklich wahr. Das bringt was. Ja, also aus reiner Genusssucht könnte man eigentlich fasten. Okay, weiter. Ja. Also, wir müssen aber besser verstehen, was in der Heiligen Messe eigentlich der Hintergrund ist. Ich möchte über das Jüdische im Christentum jetzt eben reden. Warum ist vom Leib die Rede, der uns zugute kommt, für uns, für die vielen, für alle, hingegeben? Was habe ich davon? Vom Blut Christi ist die Rede, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Entschuldigung bitte, wir haben diese Formeln, wir sagen sie dauernd, ja, aber warum wird durch das Blut Christi unsere Sünde vergeben? Ja? Blut ist für die Juden skandalös. Johannes 6, wo Jesus dafür uns spricht, dass er sein Blut zu trinken gibt und es endet in einem gigantischen Skandal. Alle wollen weggehen und die Jünger verstehen auch nichts. Aber Petrus antwortet einfach wie ein treues Hündchen, Herr, wohin sollen wir gehen, du hast Worte ewigen Lebens. Verstanden habe ich nichts, ja, aber wird schon passen. Was bedeutet das, nicht? Sünde. Warum sagt der Priester vor der Kommunion das Wort, mit dem Johannes der Täufer Jesus am Beginn seines öffentlichen Wirkens nach dem Fasten begrüßt hat? Übrigens an der tiefsten Stelle dieses Planeten. Dort, wo der Jordan, kurz bevor der Jordan einmündet in das Tote Meer. Das sind 420 Meter unter dem Meeresspiegel. Tiefer geht es nicht. Ja? Im Augenblick toppen wir das, jedes Jahr wird es einen Meter tiefer. Fahren Sie noch nach Israel ins Heilige Land, das Tote Meer gibt es bald nicht mehr. Ja, wir waren jetzt schwimmen vor 2 Wochen, das ist erschütternd. Ja. Du hast die Reling, wo die Boote angelegt haben, 30 Meter über dir. Ja, so schnell sinkt das Tote Meer. Ja. Und die Badestellen werden schon gesperrt, weil die Strände einbrechen, nicht? Weil diese Salzkrusten, die darunter sind und das stabilisieren, ausgeschwemmt werden und dann große Sinkholes entstehen, die lebensgefährlich sind. Überhaupt möchte ich Werbung machen für die Wallfahrt ins Heilige Land, darüber werde ich noch was sagen. Ja? Was ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt? Johannes 1,32, ganz am Beginn des öffentlichen Wirkens. Bei Johannes haben wir einen Trick, nicht? Also einen literarischen Trick bei Johannes. Johannes hat immer Klammern, nicht? Also er gibt ein Thema an, im ersten Kapitel, nicht? Das Lamm Gottes, und dann hörst du nichts mehr. Das ganze Evangelium kommt dann nichts mehr das Lamm Gottes vor, aber dann im 19. Kapitel wird alles klar. Denn dann schildert er im 19. Kapitel, wie Christus am Kreuz stirbt. Das wird geschildert wie die Schlachtung eines Paschalammes, eines Osterlammes. Ich komme darauf noch zu sprechen. Warum verwenden wir das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt? Der Priester ist dabei verpflichtet, die Hostie zu zeigen und ist dabei verpflichtet, sie gebrochen zu zeigen. Ja? Er muss die gebrochene Hostie zeigen. Wir hatten gerade ein Fernsehtraining mit unseren Jungen und da sind die kritisiert worden, weil sie die Hostie so zusammengeschoben hatten, dass nicht sichtbar war, dass sie gebrochen ist. Die Hostie muss der Priester als gebrochene zeigen, nach den liturgischen Vorschriften. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, weil hier auf das gewaltsame Sterben Christi als Lamm Gottes Bezug genommen wird. Aber wir sehen nur eine weiße Hostie. Was hat die mit dem Lamm zu tun? Übrigens sind wir bei den weißen Hostien Jesus echt, denn Jesus hat im Kontext des Pascha kein gesäuertes Brot verwenden können. Ich ärgere mich über Erstkommunionbehelfe, wo man vorne oben, ich esse gerne knusprige Weckern, ja. Mein Onkel ist Bäcker, ja. Gibt nichts Besseres als frische, knusprige Weckerl, ja. Heute in der Früh, wie ich bei den Schwestern in Waldsassen übernachtet habe. Köstlich, ja. Würde ich mir für mein Kloster auch wünschen. Hat aber mit der Kommunion nichts zu tun. Jesus hat ein rituelles Mahl gefeiert und er hat Mazot verwendet, ungesäuertes Brot. Das ist dünnes, weißes, knäckebrotförmiges Weizenbrot. Ja? Und jetzt unsere Führerin in Israel, drum muss man ins Heilige Land fahren, ja, und muss man sich das sagen lassen. Der hat gesagt, für die Juden ist heute noch dieses Fest der ungesäuerten Brote so wichtig, ja, dass nur ja nicht irgendetwas, ja, was mit Säuerung zu tun hat, also irgendwie in die Nahrung kommt, dass sie 14 Tage vorher die Kühe, die Milch geben, nicht mehr mit Weizen, sondern nur mehr mit Mais füttern. Ja? Also so ernst wird das genommen. Ja? Das Ungesäuerte, nicht das Gesäuerte muss weg vor dem Paschafest. Und deshalb hat Jesus sicher solche hostienartigen Mazot verwendet, wie sie die Juden bis heute noch verwenden. Warum überhaupt diese Dramatik eben jetzt in der Einsetzung des Abendmahls, das unsere Messe geworden ist? In der Nacht, bevor er verraten wurde, nahm er das Brot und so weiter. Wenn heute vielfach die Heilige Messe eben jetzt als bloß solidarisches Miteinander Brötchen teilen, jetzt eben gedeutet wird, so muss man dazu sagen, dass die christliche Nächstenliebe die höchste Pflicht ist, die wir haben. Ja? Dass Jesus oft über die Nächstenliebe gesprochen hat. Dass wir übrigens eine Ikone der Nächstenliebe haben, die wir ehren und lieben sollten. Vor 1700 Jahren ist er geboren und er war wirklich ein globaler Europäer, der heilige Martin von Tours. Wie ich voriges Jahr durch Deutschland gefahren bin, musste ich mir im Radio eine Diskussion anhören, ob man das Martinsfest als Laternenfest in Zukunft bezeichnen soll. Martinsfest muss es heißen, denn Martin ist die Ikone der Nächstenliebe. Wir sind zur Nächstenliebe verpflichtet, aber beim letzten Abendmahl setzt Christus nicht die Nächstenliebe ein, sondern die Totalität der Hingabe seiner selbst. Es geht nicht um ein solidarisches Brötchen teilen, sondern es geht um seine Lebenshingabe zu unseren Gunsten. Es geht deshalb auch nicht um ein Sattwerden durch irdisches Brot. Ja, deshalb ist das auch nicht, also die Kinder, da kriegen sie nur so eine kleine Hostie, nur so symbolisch und so weiter. Ja, das ist okay so. Ja, es geht um ein Essen, aber nicht um eine Sättigung durch das Essen. Das könnt ihr nachher machen. Ihr versammelt euch hier ja auch gerne, wie ich das merke. Nach Feiern wird hier immer gegessen und getrunken. Ihr seid also wahrhaft katholisch. Ja. Denn das ist das Älteste, das uns von der Eucharistiefeier bezeugt wird, dass nachher die Leute sich zusammengesetzt haben und gegessen und getrunken haben. Gott sei Dank hat es damals schon im Jahr 54 Missstände in der Gemeinde von Korinth gegeben, weshalb Paulus dann sehr sauer reagiert. Sie können das im 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes nachlesen. Gott sei Dank hat es diese Missstände gegeben, weil Paulus hat nie systematisch geschrieben, sondern immer nur, wenn was nicht gepasst hat. Gott sei Dank haben die einen Pfusch gebaut in Korinth bei der Eucharistiefeier mit dem nachherigen Essen. Sonst hätte Paulus uns nicht diesen vierten Abendmahlsbericht dort gegeben. Und so weiter. Wir müssen die Geschichte gut kennen, um das alles zu verstehen. Das Wichtigste ist, dass wir den Sinn des Kreuzes verstehen. Die Heilige Messe ist nur verständlich und das Christentum ist nur verständlich, wenn wir den Inhalt unseres Grundsymbols verstehen. Ja, das ist der Inhalt des Kreuzes. Ja, ich bin Mönch des Stiftes Heiligenkreuz. Wir verehren also seit 1187 ein Stück Holz, von dem wir glauben, bis auf die Kaiserin Helena ist es nachweislich, dass über dieses Holz das Blut Christi geflossen sein könnte. Könnte, sage ich mal so. Ja, es geht nicht darum eben jetzt, ob das wirklich das Holz war, könnte gewesen sein. Ja, ist aber nicht entscheidend. Es gibt aber Holz, das 2000 Jahre alt ist. Sie können nach Herkulaneum gehen, wo der Vesuv dann alles zugespült hat und dort haben sie Holztüren aus dem Jahre 79. Ja, also sowas gibt's problemlos. Ja, es geht hier um etwas ganz Entscheidendes unseres Glaubens, das uns einzigartig macht, nämlich, dass das Christentum nicht eine religiöse Idee verkündet, nicht einen Mythos, nicht eine Geschichte. Da sind wir ganz einzigartig. Ja? Also wenn man immer sagt, nicht alle Religionen sind gleich, und das ist das übliche Blabla, das man hat, ja, wo die Muslime und die Zeugen Jehovas gar nicht damit einverstanden wären, ja, und wir auch nicht einverstanden sein können. Ja? Das Entscheidende des Christentums ist, dass wir an eine konkrete geschichtliche Person glauben. Ja, wir glauben an eine Person in unserer Geschichte. Ich bringe immer das Beispiel jetzt, und wenn Sie KTV schauen, das habe ich schon oft gesagt, diese Sachen hören Sie immer wieder von mir, weil Sie rein müssen in den Kopf von den Leuten. Ja, wenn es Gautama Siddhartha nicht gegeben hätte, ja, und wir nur diese Sammlung von Weisheitslehren hätten, so hätten diese Weisheitslehren einen Wert in sich. Ja, wenn es den Mohammed nicht gegeben hätte, ja, keiner bezweifelt die Existenz von dem Gautama Siddhartha genannt Buddha und keiner würde die Existenz Mohammeds bezweifeln. Aber gesetzt den Fall, wenn es ihn nicht gegeben hätte, dann bleibt immer noch der Koran, der das Entscheidende ja für die Muslime ist. Der Koran vertritt dort die Stelle von dem, was wir Christus nennen. Ja. Nimm die Geschichtlichkeit weg und es bleibt immer noch die Lehre über. Ja. Nimm vom Christentum Christus weg und es bleibt nichts über. Ja? Könnte man nachweisen, dass Christus nicht gelebt hat, dann müssten wir einpacken und zusammen unsere Kirchen in Turnhallen umwandeln oder sonst etwas. Dann hat es keinen Sinn, denn wir glauben nicht an eine Lehre, nicht an eine religiöse Lehre, sondern wir glauben an eine Person. Du glaubst als Christ an eine Person. Du bist auch durch ein Sakrament, durch die Taufe, bist du in diese Person mystisch hineingetauft. Du trägst diesen Namen Christus. Wir lassen nur die lateinische Endsilbe weg, weil wir Deutsche sind. Ja? Du bist Christ. Ja? Also du bist nicht auf eine Lehre eingeschworen, sondern du bist Christ. Die Muslime wehren sich mit Recht, wie man früher gesagt hat, dass man sie Mohammedaner nennt. Das sind sie nicht. Ja? Sie sind Muslime, sie sind Unterworfene. Islam ist Unterwerfung, Muslim ist der Unterworfene unter den einen und einzigen Gott. Ja? Wir sind die, die hineingetaucht sind in Christus. Wir glauben an eine geschichtliche Person. Wir glauben nicht an Geschichten, sondern an Geschichte. Das ist genau der Grund, warum zum Beispiel ich bei meinen Studenten im ersten Semester immer fordere, dass sie bruta facta, ja, die brutalen Fakten lernen. Ein Student muss wissen, von wann bis wann Pontius Pilatus gelebt hat. Ja? Wann Flavius Josephus seine beiden Hauptwerke geschrieben hat. Die Geschichte von Flavius Josephus, dem Chronisten des jüdischen Krieges. Das sind brutale Fakten. Wann Pompeius eben jetzt Judäa erobert hat und so weiter. Das sind brutale Fakten. Wir bewegen uns total in der Geschichte. Gehen Sie hinunter nach Israel, gehen Sie hinauf auf Masada. Sie können von oben noch die Fundamente der römischen Heerlager aus dem Jahr 72 sehen, wie die Masada eingenommen haben. In dieser Zeit bewegen wir uns. 40 Jahre vor, im Jahr 30, am 7. April, gut datierbar nach dem Johannesevangelium, ist Christus auf einem Felsen vor den Stadtmauern Jerusalems gestorben. Diesen Felsen können Sie mit Ihren Händen berühren. Es ist archäologisch echt, ja, der Fels Golgatha. Also wir glauben an eine Person. Ja. Nimm vom Christentum Christus weg, seine Existenz, seine Predigt, sein Leiden, sein Sterben, sein Auferstehen, es bleibt nichts über. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja. Deshalb ist für uns alles Konkrete wichtig, auch das konkret Geschichtliche, in dem eben jetzt Gottes Sohn damals vor 2000 Jahren sich geoffenbart hat, dass er geboren worden ist. Ja, also in einer bestimmten Zeit gelebt hat, in einem kulturellen Kontext. Und ich habe das in der Ankündigung, glaube ich, auch geschrieben. Also die deutsche Kirche oder die deutsche Theologie ist wesentlich beschädigt auch durch den Holocaust im Nachhinein, weil das Jüdische bei uns faktisch ausgeblendet wird. Wir müssen das Judentum des Jahres 30 kennen. Ja? Nicht das Judentum nach dem Jahr 70. Was war im Jahr 70? Im Jahr 70 ist der Tempel zerstört worden. Ja, seither gibt es dieses kultische Judentum. Jesus stirbt 40 Jahre vor. Gibt es nicht mehr. Ja? Aber das ganze Neue Testament, Paulus schreibt noch auf diesem Hintergrund. Paulus geht noch mit einem Nazirea-Gelübde nach Jerusalem hinauf, wird dort dann auch verhaftet. Die leben ganz in diesem kultischen Milieu. Deshalb müssen wir drei Dinge wissen. Wo ist Christus gestorben? Wann ist er gestorben? Und wie ist er gestorben? Das hat alles mit dem Verständnis dann auch der Eucharistie zu tun. Jesus stirbt nicht irgendwo, sondern er stirbt in Jerusalem. Bethlehem wissen die meisten noch als Geburtsort Christi. Wenn man die Leute heute fragen würde auf der Straße, auch Kirchenchristen, wo ist denn Jesus gestorben, wenn jemand noch nicht im Heiligen Land gewesen ist, würde man nicht immer die richtige Antwort bekommen. Jerusalem heißt Stadt des Friedens. Stadt des Friedens. Was ist Jerusalem für den Juden des Jahres 30? Es ist das Kultzentrum. In dieser Stadt steht das Heiligtum Gottes, ein Tempel, dessen Mittel ein riesiges Areal. Heute steht dort der Felsendom, wo früher das Allerheiligste stand. Und für den Juden hatte dieser Tempel eine Bedeutung. Ja? Dort war der Schemel der Füße Gottes. Ja? Gott ist überall, seinen Namen kann man nicht aussprechen, aber einen Ort, wo der Schemel der Füße Gottes ist. Und man geht immer mit einem ganz konkreten Anliegen nach Jerusalem, denn nur in Jerusalem kann man was? Die Sünden vergeben bekommen. Nur in Jerusalem. Das ist viel zu wenig bekannt. Der Jude möchte immer im Reinen sein mit Gott. Ja? Er möchte, dass die Beziehung zu Gott aufrecht ist. Ja? Für dieses Wort Beziehung, das ist ein modernes Wort. Ja? Da steht aber auch dauernd im Alten Testament und im Neuen Testament, nehmen Sie das Wort Bund. Beziehung, Berit, Bund. Er möchte, dass dieses Bündnis, das Gott mit Israel und damit mit jedem Einzelnen, dass dieses aufrecht ist. Und diese Beziehung zu Gott wird gebrochen durch die Übertretung des Gesetzes. Zur Zeit Jesu zählen die Juden 613 Einzelgesetze. Der Jude hatte nur eine Möglichkeit, und das ist vielfach unverstanden und ungewusst auch. Ich merke, dass ich lese auch soteriologische Bücher, Fachliteratur, und ich staune immer, wie Theologen, deutsche Theologen, über Erlösung schreiben, aber keine Ahnung haben vom kultischen Milieu, ja, in dem eben jetzt sich das ereignet, was wir glauben, dass dieser Tod Christi uns alle erlöst hat. Ja, dass die junge Kirche sofort versteht, dieser am Kreuz gehängte, ausgestellte, geschächtete, verfluchte. Ja? Also das ist der Erlöser, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt hinwegnimmt. Was heißt Welt im Griechischen? Kosmos. Ja? Er nimmt die Sünden des ganzen Kosmos weg. Der Tempel, man geht zum Tempel, wenn man ein Gebot übertreten wird, ich habe einen Grenzstein versetzt, ich habe einem Nachbarn ein Auge ausgeschlagen oder ich habe einfach die Reinigungsvorschriften übertreten. Ja? Das, wie wirst du das los? Für einiges gab es rituelle Waschungen, die Mikwen, die Waschung, die Waschräume, die können Sie sich anschauen. Gerade wird Magdala ausgegraben, Magdala, wo die Maria Magdalena herstammt, wenige Kilometer von Kafarnaum entfernt und von Tabqa, wird ganz frisch ausgegraben von den Legionären Christi gerade, sensationell, weil dort auch eine Synagoge ganz Jesus echt ausgegraben wurde. Auf diesen Steinen, die Sie dort sehen, ist Jesus gesessen. Ja? Und sie haben auch die Mikwen, die Reinigungsbäder, wo die nach einem Gesetzesbruch reingehen mussten. Aber schwere Sünden konntest du nur in Jerusalem loswerden. Wie? Man muss diesen Hintergrund kennen, damit man einiges versteht. Man ist immer nach Jerusalem gegangen mit einem Tier, mit einem Opfertier. Die Vorstellung der Juden bis zum Jahre 70, ist die Sünde, bricht die Beziehung zu Gott und setzt mich in den Tod gegenüber Gott. Ja? Ich habe die Beziehung zu Gott gebrochen. Deshalb klebt an mir der Tod. Komme ich noch darauf zu sprechen. Man geht mit einem Opfertier nach Jerusalem. Dieses Tier musste wehrlos, rein unschuldig, das sind so die Begriffe der Bibel, sein. Es musste fehlerlos sein, makellos. Man konnte nicht verkrüppelte Geburten entsorgen als Opfertiere. Es musste was Wertvolles sein. Ja, Jesus wird dann genannt im ersten Petrusbrief das Lamm ohne Fehl und Makel, ja, auserwählt von Anbeginn der Welt. Ja. Also man geht mit einem Opfertier, da bleiben faktisch nur drei Tiere über, das waren die Hauptopfertiere, für die ganz armen Leute Tauben, ja, für die etwas reicheren Ziegenböcklein, ja, solange das noch keine Hörner hat. Es dürfte keine Klauen, keine Zähne haben, dürfte sich nicht wehren können, musste wehrlos sein. Und 90% der Opfertiere waren Lämmer. Ja? Stellen Sie sich ein kleines Lamm vor, das kann niemandem etwas zuleide tun. Der Inbegriff der Unschuld, ja? Der Herzlichkeit. Ja? Und dann hat man dieses Tier jetzt eben zum Tempel gebracht. Dort stand der Levit. Man hat vor dem Leviten eben jetzt seinem Opfertier die Hände aufgelegt. Sie haben in Israel, finden Sie Dutzende Bilderbücher, wo das dargestellt wird. Ja, dieses Auflegen der Hände bedeutet, ich beichte meine Sünden auf dieses Tier. Die hat man auch ausgesprochen. Ja, man hat seine Sünde gleichsam übertragen auf dieses Tier. Der Levit hat es genommen, hat ihm mit einem Sichelmesser die Halskehle durchgeschnitten, hat gewartet, bis das Blut ausgeflossen ist. Das Tier, das damit zur Sünde geworden war, wurde auf dem Brandopferaltar verbrannt. Und das Blut wurde an den Vorhang des Allerheiligsten gesprengt, jenes Ortes, den niemand betreten durfte. So ist man seine Sünde losgeworden. Der Tod wird von mir auf Lebendiges übertragen, das in den Tod gegeben wird. Ja, der Tod wird getötet. Das muss man wissen. Ja, sonst versteht man nicht, wie die junge Kirche auf die Idee kommen konnte, dass dieser Tod Christi am Kreuz unsere Sünden wegnimmt. Bei einem Vortrag hat einmal wer gesagt, ja, Pater Karl, aber das ist ja ganz einfach, Sie reden da so kompliziert, das muss ich diesen jüdischen Hintergrund kennen und so weiter. Das ist ja ganz einfach, Jesus ist aus Liebe gestorben. Entschuldigung, ja, es gibt Millionen Menschen, Gott sei Dank, die aus Liebe für andere sterben. Ja, aber nur das Motiv, aus Liebe für jemanden zu sterben, erlöst noch nicht die ganze Welt. Ein Maximilian Kolbe, Inbegriff der christlichen Nächstenliebe, er hat einen Menschen konkret fürs irdische Leben gerettet. Ja? Höchste Motivation, verstehen Sie? Aber das, ein moderner Theologe, Johann Baptist Metz, hat gesagt, nicht, ist ein Kreuz, Jesus, tut mir sehr leid, dass du am Kreuz gestorben bist. Wirklich sehr schade. Ja? Freut mich auch, dass du auferstanden bist. Aber was habe ich davon? Was habe ich davon? Wie kommt die junge Kirche auf die Idee, dass dieser Tod Christi, der ja zunächst als Scheitern interpretiert worden ist, dass dieser Tod unsere Erlösung ist? Dazu müssen wir diesen Hintergrund des jüdischen Kultes kennen. Sünde weg von mir, auf ein Opfertier übertragen, das Opfertier wird in den Tod gegeben, damit stirbt die Sünde und der Tod. Wann stirbt Christus? Das Zweite, was wir wissen müssen. Wie ich Ministrant war, mit 17, 18, wurde ich dann vom Pfarrer plötzlich geholt, die Passion zu lesen am Karfreitag. Und da habe ich dann brav vorgelesen, Pascha-Lamm, ja, Pascha-Mal. Ja, das Pascha der Juden war nahe. Ja. Seid ihr hier schon so weit nördlich, dass ihr China sagt oder noch China? Wo bin ich hier? Wie ist das hier? Es hilft einem Ausländer. Ja. Also wir sagen in Österreich China. Ja. Also, aber ich weiß, dass man in manchen Gegenden in Deutschland China sagt. Ja. Also bitte, jüdisch ausgesprochen, hebräisch ausgesprochen, ist das Pascha. Pascha. Nicht Pascha, sondern Pascha ist ein orientalischer Herrscher, der viele Frauen hat. Ja. Aber das Pascha, ja, ist das Frühlingsfest der Juden. Ja, da gedachte man des Auszugs aus Ägypten. Ganz kurz, es ging bei dieser Feier um zwei Sachen. Das eine war eben jetzt, dass Gott so plötzlich geholfen hat, dass man nicht einmal Zeit hatte, das Brot säuern zu können. Ja? Ich bin aus einer Familie, wo alle Kaufleute Bäcker oder Fleischhauer sind. Ja, alle sind Verkäufer, ja, nur ich nicht. Und die haben dann mein Onkel, der Bäcker, das war immer sehr eindrucksvoll, riesiger Trog mit Mehl, dann wurde da der Sauerteig rein, am nächsten Tag war das Ganze riesig aufgegangen, aber die Zeit hatte man nicht. Deshalb müssen die Juden am Pascha ungesäuertes Brot verwenden, um daran zu erinnern, wie allmächtig, ja, barmherzig, schnell, gewaltig Gott jetzt eben hilft. Und das zweite Hauptritual eben dieses Pascha-Festes ist das Lamm, das die Israeliten nach der 10. Plage eben jetzt schlachten mussten und in Gemeinschaften von 12 bis 16 Leuten essen mussten. Das ist genau definiert im Buch Exodus. Die Gemeinschaft musste so sein, dass man dieses Lamm in nicht zu kleine Teile zerteilt und ihm keine Knochen zerbricht. Wichtig, Johannes 19 dann. Ja, man soll ihm keine Gebein zerbrechen. Ja, also man darf es nicht so zerkleinern, dass man es muss eine Portion noch sein. Ja, und mit dem Blut des Lammes hat man den Türsturz bestrichen. Das Wort Pascha kommt von daher. Ja, weil nämlich der Todesengel, 10. Plage in Ägypten, der Todesengel, der jetzt eben den Pharao noch in die Knie zwingen soll, der Todesengel tötet jedes Erstgeborene an Mensch und Tier. Wir hören das in der Osternacht immer. Aber eben jetzt an den Häusern der Israeliten, deren Türstürze mit dem Blut des Lammes bestrichen sind, geht er vorüber. Er geht vorüber. Pascha heißt Transitus, Vorübergang. Der Vorübergang des Herrn. Transitus Domini. Das ist das, was das hebräische Wort wörtlich jetzt eben bezeichnet. Das ist auch wichtig. Das Pascha-Fest konnte ein Jude zur Zeit Jesu nur in Jerusalem feiern. Nur in Jerusalem. Der evangelische Exeget Joachim Jeremias, Sie können das ausführlich in meinem Buch über Sühne lesen, der schätzt, dass zur Zeit Jesu zu diesem Pascha damals 50.000 in die Stadt gepilgert sind. Sie können sich ausrechnen, da kommen wir auf eine Zahl von 5.000 bis 10.000 Lämmern, ja, die an diesem denkwürdigen Rüsttag, an diesem Freitag, wo Christus vor den Mauern Jerusalems am Kreuz stirbt, jetzt eben geschächtet werden. Also da hat man die hingebracht, nicht drauf zum Tempel, um die dritte Stunde, das berichtet uns Flavius, um die neunte Stunde, das ist genau die Todesstunde Christi, nicht beginnt das Lämmerschlachten, man musste bis Sonnenuntergang ja fertig sein. Man ist einfach hin, das ging sehr schnell, man hat das Lamm dem Leviten übergeben, hingegeben, Paradidomi, nicht hingegeben, der hat es dann aufgeschnitten, nicht? Dann hat man das Blut ausfließen lassen, bis es tot war. Ich habe meine Studenten mal schockiert, weil die haben mal ausnahmsweise wirklich gemacht, was ich ihnen gesagt habe. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich mal auf YouTube unter dem Begriff Schächten, ja, die Videos anschauen, die dort laufen, wie heute Kühe dort maschinell geschächtet werden, ja, im Halbminutentakt, ja, also grausam. Ich komme darauf noch zu besprechen, das verstehen wir, das ist der Hintergrund. Das Dritte ist, was wir wissen müssen, wie ist Christus gestorben? Er ist am Kreuz gestorben. Die Kreuzigungsstrafe ist keine jüdische Strafe, sie ist von den Persern erfunden worden. Zumindest haben wir sie erstmals bezeugt bei Alexander dem Großen, der hat die Stadt Tyros, die sich ihm nicht ergeben wollte, grausam bestraft, indem er 2000 Menschen hat ans Kreuz schlagen lassen. Da sind wir um 330 vor Christus. Dann wissen wir vom Spartakusaufstand. Die ältere Generation erinnert sich noch an Hollywood-Filme darüber. Beim Spartakusaufstand hat Crassus eben dann 7000 an der Via Appia an Bäume und so weiter schlagen lassen. Und Flavius Josephus erinnert im Jahre 70, also wie Jerusalem belagert wurde von den Römern, da hat man den ganzen Ölberg gerodet gehabt, man hat schon kein Holz mehr gehabt, aber man hat sich bemüht, eben die, die aus der Stadt fliehen, ja, in verrenkten, obszönen Stellungen, ja, in Sichtweite der Stadtmauer zu kreuzigen. Ja, das war die Abschreckungsmaßnahme schlechthin. Das hat das große Imperium, alle Imperien haben die Kreuzesstrafe zur Abschreckung verwendet und hatte ein Ziel, ja, also den Gekreuzigten möglichst lange leiden zu lassen. Das oberste Ziel dieser Strafe war, möglichst lange leiden zu lassen. Halten Sie es nur aus, es ist unangenehm, das Thema. Ja, ich habe heute eben, dem Matthias habe ich auch gesagt, heute fließt Blut am Abend, ja. Ja, atmen Sie tief durch, ja. Es geht noch ein bisschen weiter mit der Grausamkeit eben jetzt. Denn für die Juden war dieser römische Rechtsbrauch, also die Römer sind brutal, ja, das ist eine, die leben von Sklaven und so weiter, die geben Panem et Circenses, Brot und Spiele, aber dann sind sie auch, also, wenn was nicht nach ihrem Willen geht, sind sie brutal. Ja, wirklich brutalst. Und die Kreuzigungsstrafe nicht wird eingesetzt, um abzuschrecken. Also wenn ein Sklave sich gegen seinen Herrn erhoben hat, Kreuzigung. Lesen Sie mal nicht den jüdischen Krieg von Flavius Josephus. Müssen alle meine Studenten lesen. Wahnsinnig spannend. Ja. Es gibt ein paar Passagen, wo nur die Eitelkeit des Flavius durchkommt, aber sonst wahnsinnig spannend. Ja, unglaublich spannend zu lesen, wo das alles jetzt eben vorkommt. Also das Kreuz ist bei Christus etwas Konkretes gewesen, das ist eben auch wichtig. Ich mache immer so Werbung für die Pilgerfahrten ins Heilige Land. Wir haben jetzt wieder Meldungen über ein Attentat auf einen Autobus irgendwo in einem Vorort. Das wird immer sehr groß gebracht. Ich kann Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich fühle mich in Jerusalem sicherer als in Paris oder in Brüssel. Also ich habe das Gefühl, dass Touristen, also Pilger, dort völlig ungefährdet sind. Ja, ich möchte das wirklich auch sagen, weil das wird etwas überzogen und man schadet dadurch letztlich dem Christentum dort. Denn die Leute dort und die Franziskaner, ich habe mich so gefreut, dass Franziskaner heute kommen, weil die sind ja wirklich also die Helden des Heiligen Landes und überall begegnet man euch, wenn man im Heiligen Land jetzt ist, durch die Kustodie des Heiligen Stuhles. Und ich möchte wirklich euch ermutigen, es war für mich erschütternd jetzt bei dieser letzten Reise, es waren überhaupt keine Pilger im Heiligen Land. Ein frühlingshaftes, schönes, heilige Land, war für uns natürlich angenehm, weil wir überall problemlos und an den heiligen Städten und am Hauptaltar die Messe feiern konnten und so weiter. Aber mir hat es auch irgendwie wehgetan. Ja? Und mein Freund, der Rektor vom österreichischen Hospiz, also auch in seinem Namen möchte ich Werbung machen, traut sich ins heilige Land, Pilger. Ja? Das ist das fünfte Evangelium. Ja? Sie können noch so oft in die Kirche gehen. Wenn Sie mal gestanden sind am Seeufer von Genezareth, am Sonntag wurde übrigens der Gottesdienst im ZDF übertragen, habe ich zufällig gesehen. Wenn Sie dort mal gestanden sind, bitte? Im Bayerischen, ja. Ich habe es zufällig gesehen. Also eine Ausstellung. Also ich habe mich so, das ist, also für mich sind das immer Wow-Erlebnisse. Ja? Und eben noch einmal, den Felsen Golgatha, das ist historisch echt, einen Steinwurf entfernt davon zeigt man das heilige Grab, wie auch immer, ja, und so weiter. Aber Golgatha, da kannst du die Hand drauflegen, das sagt jeder Historiker, jeder Archäologe, das ist der Felsen vor den Stadtmauern, auf der die Richtstätte war, wo Christus gekreuzigt worden ist. Pontius Pilatus ist eben deshalb ins Credo gerutscht. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Ja, im heiligsten Text der Christen nennen wir den Mörder von Christus. Ja, und das haben, also sehr interessant, nicht? Wir haben bei Tacitus ist ein römischer Schriftsteller, der um 110 in den Annalen jetzt eben auch den Pontius Pilatus bringt. Imperitante Tiberio per Procuratorem Pontium Pilatum. Vielleicht hat er damals schon das Glaubensbekenntnis gekannt, dieser römische Schriftsteller. Also so wichtig ist von Anfang an dieser Pontius Pilatus, weil eben jetzt der Tod Christi sich in den Koordinaten von Raum und Zeit jetzt eben ereignet. Das waren die drei Dinge, die wir zum historischen Hintergrund wissen müssen. Jetzt kommen drei theologische Dinge. Das ist schon, jetzt wird es noch steiler. Ja? Wir müssen verstehen als Christen, was Tod bedeutet. Wir müssen verstehen, welche Bedeutung das Lamm für den jüdischen Kult hat. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Lamm ist übrigens das älteste Christus-Symbol, das älteste. Ja. Und das Dritte, was wir noch wissen müssen, ist das Blut, die Bedeutung des Blutes. Fangen wir mal an mit dem Tod. Jesus befreit uns durch seine Auferstehung vom Tod. Ja. Seit 250 Jahren haben wir in Europa systematisch die Leugnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, vorher nicht. Das haben erst die französischen Atheisten, die Enzyklopädisten begonnen. Ja. Vorher glauben alle Religionen, alle Kulturen, ja, auch die aufgeklärten Leibniz und alle, sie glauben, dass es nach dem Tod etwas gibt. Ja. Dass Christus von den Toten auferstanden ist, wird heute meistens so gepredigt, ja, das Grab ist leer, er beweist uns ja, nach dem Tod geht's weiter. Okay, bin ich ganz einverstanden, habe ich als Pfarrer auch immer so gepredigt, weil viele Leute heute nicht mehr an ein Leben nach dem Tod glauben. Das ist wichtig, dass wir das sagen, aber das ist zu wenig. Ja? Tod hat nämlich zwei Bedeutungen in der Bibel, so wie auch das Wort Leben zwei Bedeutungen hat. Fangen wir mit dem Begriff Leben an. Wie ein Papagei wiederhole ich das auch immer bei meinen Vorträgen, weil wir in unserer deutschen Sprache ja auch deshalb so viele Probleme haben, weil wir so arm sind. Wir haben Worte, wir haben ein Wort, an dem sich verschiedenste Bedeutungen aufhängen. Ein Wort ist noch nichts. Strauß. Die Damen denken an einen Blumenstrauß und würden sich freuen, wenn ihre Männer ihnen öfter einen schenken. Ja? Die Biologen denken an einen großen afrikanischen Vogel und sollten Bayern unter uns sein, denken sie an einen verstorbenen bayerischen Politiker, der den Vornamen mit eurem Bischof derzeit teilt. Ja? Okay? Ja? Also das Wort Strauß, das Wort ist noch nichts. Erst wie es begriffen wird, das ist das Entscheidende. Ein Wort muss zum Begriff werden. Und das ist ja genau das Problem in der Theologie, Logie, Logie ist Wort. Also wir müssen die Worte mit dem Sinn erfüllen, den Gott ihnen gegeben hat. Ja? Und unsere deutsche Sprache ist hier eben besonders arm, denn zum Beispiel für das Wort Liebe, das hat uns ja Papa Ratzinger in seiner ersten Enzyklika, Deus Caritas est, vorexerziert. Nicht erst Papst Franziskus hat in Amoris Laetitia über die Wichtigkeit des Eros gesprochen. Ja, auf meiner Homepage konnte man, auf meinem Internet im Kloster, wir haben so schwere Server, ich konnte damals Deus Caritas est 2005 nicht öffnen, weil da so oft das Wort Erotik vorgekommen ist. Ja, das war gesperrt auf unser Kloster, durch unsere Klostermaschinen, ja, und so weiter, nicht? Also, weil eben der Papst Benedikt damals geschrieben hat, nicht? Also, für Liebe haben die Griechen drei Worte. Eros, Philia, die Freundschaftsliebe, und die Agape, die Hingabeliebe. Ja? Wir haben im Deutschen nur ein Wort Liebe. Liebe machen. Na, was ist das jetzt? Ja? Liebe machen. Ja? Ich will dich lieben, achten und ehren, solange es mir gut geht mit dir. Ja? Das habe ich als Pfarrer gehabt, ja, dass die Leute mit solchen Formeln gekommen sind. Ne? Wenn sie so geheiratet hätten, wäre es keine christliche Ehe geworden. Ja? Das ist ein Egoismus zu zweit, ja? Und nicht die Hingabe, die wir von der christlichen Ehe jetzt eben erwarten und die eigentliche Freude schenkt. Ne? Und dasselbe haben wir beim Leben jetzt zum Leben. Im Griechischen gibt es zwei Worte. Ja? Das eine verstehen Sie sofort, das ist das Wort Bios. Ja? Bios ist männlich, der Bios, ja. Bios ist das irdische Leben, das leibliche Leben, ja. Bios, ja, du hast Bios, ja. Ja, Bios. Bios ist okay, ja. Und unser Bios endet mit dem Tod, ist klar. Dann ist aus mit dem Bios. Dann ist das Leben zu Ende, ja. Der Bios ist zu Ende, ja. Okay. Dann haben die aber noch ein zweites Wort, ja. Denn der Bios kann manchmal ganz miserabel sein, ja. Wenn du mit Bandscheibenvorfall im Spital liegst, ja. Dann hast du Bios, aber sehr toll ist dieser Bios nicht, dieses Leben. Ja? Und deshalb haben die Griechen ein zweites Wort, das ist das Wort Zoe. Die Zoe findet man heute oft als Taufnamen. Zoe heißt auch Leben. Wir haben im Deutschen eben nur dieses eine Wort, wo die Griechen zwei Worte haben. Zoe ist das erfüllte Leben. Ja? Und erfüllt ist ein Leben dann, wenn es in Beziehung ist. Das sage ich euch, die ihr verheiratet seid und so weiter. Wertvoll wird uns euer Leben nur durch andere Menschen. Also ich kann das von mir sagen, Titel, Ehrungen und was du alles kriegst, Erfolge, Hochschule bauen, Bauten und so weiter, ist alles schön und für einen Hugo. Ja? Wertvoll ist das Leben nur durch die Menschen, die dich lieben, ja, und durch die du geliebt wirst. Und die größte Liebe, die wir bekommen, ist von Gott. Zoe ist übrigens weiblich, so wie alles Wertvolle weiblich ist. Bios ist natürlich männlich. Ja? Du kannst, ich bringe immer das Beispiel, wenn du im Vorzimmer des Zahnarztes sitzt und du hörst drinnen schon, dann hast du zwar Bios, aber keine Zoe. Verstehen Sie? Ja. Ja. Und jetzt raten Sie mal, ja, jetzt raten Sie mal, Sie kennen alle diese Stelle aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Was für ein Wort steht dort? Bios oder Zoe? Ich bin die Zoe. Ja. Ich bin die Zoe, ich bin das erfüllte Leben. Ja. Ich bin das Leben, das euch in Beziehung zu Gott jetzt eben setzt. Ja. Und wenn Jesus von den Toten aufersteht, dann ist das nicht nur eben jetzt, hurra, es geht eh weiter nach dem Tod. Da haben doch die Ägypter ihre Pyramiden gebaut und die Babylonier ihren Tempel. Und da haben doch die Esoteriker ihre Ideen mit der Reinkarnation und sonst irgendwas, mit Vertröstungsideologien, die wir in allen Religionen jetzt eben finden. Dazu hätte Jesus nicht grausam am Kreuz sterben müssen. Da hätte auch im Bett an Altersschwäche sterben können. Und dann, hurra, da bin ich wieder Superman. Nach dem Tod geht's eh weiter. Aber er ist am Kreuz gestorben. Ja? Was ist Tod? Den Tod müssen wir auch in Korrelation zu diesen beiden Begriffen von Leben sehen. Tod ist in der Bibel in den seltensten Fällen der irdische Tod. Wenn Paulus im Römerbrief schreibt, der Sold der Sünde ist der Tod, dann meint er nicht nur den biologischen Tod, sondern Tod ist der Beziehungsabbruch. Ja? Du brichst die Beziehung zum eigentlich lebengebenden Gott ab. Gott gibt Leben, Gott gibt Zoe. Und du brichst sie ab, indem du sündigst. Was haben wir für ein deutsches Wort, wenn wir eine schwere Sünde begehen? Todsünde. Ja? Wenn ich jetzt, ich frage es jetzt nicht, aber ich könnte ja fragen, hat schon mal wer eine Todsünde begangen? Ja? Und wenn dann wer aufzeigen würde, sie haben natürlich alle keine Todsünden begangen, aber wenn wer aufzeigen würde, ne, dann könnte ich sagen, ja, sind sie noch gar nicht gestorben. Ja? Es geht nicht um den irdischen Tod. Ja? Es geht um den Beziehungsabbruch. Noch schöner ist in unserer deutschen Sprache, oder schöner, entlarvender ist, dieses Wort, das wir haben, wenn wir eine Beziehung brutal abbrechen, ja, dann sage ich, du bist für mich gestorben. Ja? Also Todsünde meint, ich signalisiere durch die Schwere einer Tat, ja, ich signalisiere Gott, du mit deinen Geboten bist für mich gestorben. Das ist eine Todsünde. Ja? Verstehen Sie? Und jetzt war die Idee eben jetzt beim Judentum war die Idee, es klebt eben jetzt die Sünde an mir, der Tod klebt an mir. Und wie bringe ich diesen Tod weg? Indem ich ihn übertrage. Stellvertretung, ein Schlüsselwort des Christentums. Stellvertretung. Jesus stirbt stellvertretend für uns. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. 1. Korintherbrief. Ja, er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Im Galaterbrief heißt es, dass er für uns zum Fluch gemacht worden ist. Ja? Er trägt die Sünde weg. Die Sünde wird auf ihn übertragen. Ja? Das ist eben ganz wichtig. 2. Korintherbrief 5,21 habe ich falsch gesagt, ist diese Stelle. Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Für die theologisch Interessierten ist der 3. Band von Hansus von Balthasars Theodramatik hier relevant, weil Balthasar dort ausführlich schildert, auch um jeden christlichen Antisemitismus auszuräumen, ausführlich schildert, wie die Evangelien sich bemühen, zu schildern, wie alle drei Weltstände sich an Christus bei der Kreuzigung versündigen. Ja? Die Juden aus einer Gottesgewissheit heraus, die Heiden aus diesem tolerantistischen irgendwie, irgendwas, immer alles offen lassen. Die letzte Frage des Heiden Pilatus ist eine Frage, ja? Ohne Antwort. Was ist Wahrheit? Nicht? Alles bleibt immer offen. Ja? Und die Christen sündigen nach Balthasar am schwersten, weil sie ja Christus gekannt haben und ihn verraten. Billig verraten. Ja? Und auch sehr schön nicht, dass dann alle Evangelien, die ja aufgrund der Berichte der Apostel geschrieben worden sind, also diesen Verrat auch ausführlich thematisieren. Ja? Und Paulus wird dann im Römerbrief schreiben, Pantes hemartesan. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wo aber die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übermächtig geworden. Ja? Also die Sünde tobt sich an Christus aus und das kann man wirklich, Sie haben vielleicht noch das vor 4 Wochen im Ohr, nicht also am Karfreitag oder am Palmsonntag, nicht also wie alle da an diesem Christus versagen im Letzten, nicht und dann zu dieser fatalen Situation jetzt führt. Das Zweite, das wir wissen müssen, also das Erste ist der Begriff Tod. Ja? Das ist nicht bloß der biologische Tod, ja? Sondern Christus befreit uns von der Beziehungslosigkeit zu Gott. Deshalb sagen wir auch, was ist die Beichte? Warum sollst du zu Ostern beichten gehen? Ja, weil die Beichte eine innere Auferstehung ist. Ja, das ist eine Beziehung, die jetzt schon, du kommst jetzt schon aus dieser, das fühlst du übrigens auch. Ja, ich kann nur immer Werbung machen für die Beichte. Das ist psychologische Hygiene total. Ja, Geben Sie den Psychiatern keine Chance, gehen Sie beichten. Ja, kann man nur sagen. Das ist wirklich, da kannst du mal aufrichtig sein. Da musst du dir es nicht beweisen. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Ja, da kannst du sagen, ich bin zwar der Pater Karl und was hat der Pater Markus alles von mir vorgelesen an bla bla und so weiter, aber ich bin ein armes Sündenschwein. Ja, das bin ich in Wirklichkeit, ganz niedrig in meinem Denken und Tun. Das ist die Beichte, da kannst du ehrlich sein. Das würden wir dringend brauchen. Ja? Das Zweite, das wir begreifen müssen, ist das Lamm. Das ist eben auch noch ganz wichtig jetzt. Da muss ich noch was erzählen. Also ich habe schon die private Sünde erzählt. Da ist man mit seinem privaten Opfertier gegangen, hat das mit dem Leviten erledigt und so weiter. Der hat das Blut dann an den Vorhang des Allerheiligsten gesprengt. Im Allerheiligsten selbst war eine goldene Platte. Auf dieser goldenen Platte waren zwei Engelsfiguren aus Gold. Ja? Das waren Engelsfiguren, die hat man genannt die Cherubim. Im Unterschied zu allen anderen Tempeln der heidnischen Antike gab es in diesem Tempel in Jerusalem keine Götterstatue. Ja? Denn Gott wohnt ja nicht auf Erden. Er wohnt über den Cherubim. Haben Sie schon mal gehört? Ja? Der du über den Cherubim thronst, erscheine. Ja? Also Gott wohnt drüber und dieser Ort des Allerheiligsten, heute steht der muslimische Felsendom dort drauf, und ist heute Bruchlinie des Weltfriedens eigentlich, nicht? Also dieser Ort, ja, war der Schemel der Füße Gottes. Ja, Gott wohnt über den Himmeln, aber dort im Allerheiligsten, dort bist du direkt in Beziehung. Übrigens, in vielen Barockkirchen finden Sie neben den Tabernakeln zwei Engel, die anbeten. Das ist direkt aus dem jüdischen Kult übernommen. Ja? Der hohe Priester, da gab es ein Ritual im Herbst. Da ging es nicht bloß um die privaten Sünden, das ist heute noch der höchste jüdische Feiertag. Er trägt den Namen Tag der Sühne. Ja, heute sagen wir eingedeutscht Versöhnungstag. Das Wort Versöhnung kommt nicht von Sohn, sonst müssten wir feministisch von Vertöchterung sprechen heute, nicht, sondern er kommt von Sühne. Ja, übrigens auch sehr schön, im Weihnachtslied Odo Fröhliche ist das wieder in die alte Übersetzung zurückgeführt worden. Christ ist erschienen, für uns zu sühnen. Ja? Sühne ist die Sünden von anderen unschuldigerweise auf sich nehmen. Ich werde es gleich erklären. An diesem Yom Kippur, an diesem großen Versöhnungstag, Versöhnungstag im Herbst, Edith Stein ist an einem solchen Tag geboren worden übrigens, ihre letzten Worte dann vor dem Abtransport nach Auschwitz waren, gehen wir für unser Volk, biblisch, für unser Volk, ja? Zugunsten von. Ja? Okay, also an diesem großen Versöhnungstag hat es zwei Ritualien gegeben. Erstens den ganzen Tag, es musste 48 Stunden gefastet werden. Für ganz Israel galt kein Wasser, kein Essen, geschlechtliche Enthaltsamkeit. Der hohe Priester wurde 24 Stunden vor dem Ritual auch wachgehalten, damit nicht einmal eine Pollution passieren kann. Da haben wir es minutiös geschildert, auch von den Rabbinern im zweiten Jahrhundert. Ja. Und dann fand an diesem großen Versöhnungstag, wo die Juden sich in Jerusalem versammelt hatten, den ganzen Tag gebetet haben, war nicht Fahrt, denn zwei tolle Ritualien haben stattgefunden. Und zwar hat der hohe Priester gelost zwischen zwei Ziegenböcken. Und zwar diese Losung fand, das lernt man auch nur dann, wenn man Heiliglandreisen mit jüdischen Führern macht. Ja? Diese Losung fand genau am Ölberg dort statt, wo heute die Kirche Dominus Flevit steht. Ja, der Herr weint über Jerusalem. Es wurde über diese Böcke gelost. Ein Bock wurde ausgelöst für Azazel. Und jetzt hat der hohe Priester, der mit dem Ephod, ja, einem Edelsteingegenstand, 12 Edelsteine, 12 Stämme, das ganze Volk vertreten hat. Er hat die doppelte Mitra aufgehabt, die sich unsere Bischöfe dann umgedreht haben, jetzt sind wieder alle wach, danke. Ja. Okay, also da ist der hohe Priester, hat dann diesen hohen Bock die Sünden des ganzen Volkes aufgebeichtet und dann wurde es über den Ölberg, hinter dem Ölberg beginnt dann sehr schnell die judäische Wüste, da geht es dann in einer Höhendifferenz von 1200 Meter innerhalb von 40 Kilometern runter nach Jericho an den Jordan ans Tote Meer. Ja. Wurde in die Wüste getrieben, die Sünden wegbringen aus dem Volk. Aus der Stadt. Im Hebräerbrief ist es ganz wichtig, dass Christus vor den Stadtmauern gestorben ist. Also er bringt die Sünden weg. Davon kommt unser Wort vom Sündenbock. Ja? Wann sagen Sie, ich bin ein Sündenbock? Wenn Ihnen was angehängt wird, wo Sie nicht irgendwas damit zu tun haben. Ja, diese arme Ziege hatte nicht irgendwas mit den Sünden von Israel zu tun. Aber sie wird zum Sündenbock und trägt dann symbolisch die Sünden hinaus. Das zweite Ritual, der hohe Priester ging mit dem Blut einer roten Kuh, die er auch dort geschlachtet hat, bei Dominus Flevit, in den Tempel hinauf, ist dann hineingegangen hinter den Vorhang, nur diesen einen Tag im Jahr, hinter den Vorhang, war mit zwei Schnüren befestigt. Warum? Weil man Angst gehabt hat, dass ihn der Schlag treffen kann. Ja? Wer sich Gott naht, der muss sterben, damit man ihn dann rausziehen kann, wenn er tot ist. Ja? Also das haben uns, ist alles ziemlich genau geschildert. Sind er ist rein, hat dort das Blut ausgesprengt auf dieser goldenen Platte, dem Sitz der Schemel der Füße Gottes, und hat den Namen Gottes ausgerufen, Yahweh. Dann ist er raus aus dem Vorhang, da war schon Abend, dort waren alle schon natürlich im Delirium, haben gefastet, gebetet, nichts getrunken, nichts gegessen, ist er rausgegangen, nicht bekleidet, muss toll ausgeschaut haben, ist er raus vor das Allerheiligste und hat gerufen, Shalom Alekem, ja? Der Friede sei mit euch. Pax Vobis, das ist das erste Wort, mit dem Christus mit ausgebreiteten Armen in der Mitte seiner Jünger steht, nachdem er auferstanden ist. Ja, das ist die Vollzugsmeldung. Ja. Was ist jetzt nämlich hergestellt? Der Shalom, der Friede mit Gott ist hergestellt. Ja, der Tod der Beziehungslosigkeit ist abgearbeitet. Ist das verständlich? Ja, das müssen wir auch wissen. Und das dritte und letzte, das ich Ihnen zumute, und dann bin ich schon am Ende, ist noch das Blut. Auch da gibt es viel Unwissen. Vielleicht helfen uns die Zeugen Jehovas, die amerikanische Watchtower Society, die ja eine biblizistische Gruppe ist und die viele Aussagen des Alten Testamentes wörtlich nehmen, ja, und des Neuen Testamentes. Ne? Bis 1914 hätten nur 144.000 in den Himmel kommen sollen nach der Apokalypse. Aber sie helfen uns deshalb, weil sie auch uns darauf aufmerksam machen, im Alten Testament gibt es dutzende Stellen über das Blut. Das Blut ist in allen Religionen ein heiliger Saft. Ich habe vor kurzem eine sehr gute Diplomarbeit von einem meiner Studenten darüber bekommen, weil ich gesagt habe, schau mal nach, was ist da bei den Gebrüdern Grimm und was ist da im Germanischen und was ist da in den anderen Religionen mit dem Blut los. Das ist überall kultisch hoch aufgeladen, das Blut. Aber bei den Juden ganz besonders, denn im Blut sitzt das Leben, das Gott gegeben hat. Ja? Levitikus 16. Ja, im Blut sitzt das Leben, das Gott gegeben hat. Deshalb ist Blut heilig, sakrosankt. Ja, wer Blut vergießt, also an wessen Händen Blut klebt, ja, also der ist aus dem Volk ausgeschlossen. Ja, wer Blut berührt, ist unrein. Ja, eine Frau musste nach jeder Monatsblutung ein eigenes Reinigungsritual jetzt auf sich nehmen. Ja, Blut durfte man nicht berühren, wer Blutiges berührt hat. Also es gibt die Interpretation vom Schnackenburg, dass diese Geschichte mit dem barmherzigen Samariter, die Jesus erzählt, der von Jericho raufgeht nach Jerusalem, und dann kommt der Levit, lasst ihn liegen, geht weiter. Dann kommt der Priester, lasst ihn liegen, geht weiter. Sagt, das ist völlig logisch, die hatten ja Tempeldienst. Ja? Die wären ja tagelang unrein gewesen, wenn sie den angegriffen hätten. Also das bringt Jesus hier, dieses kultische Fixiertsein eben, das hier ist, nicht? Und die greifen den nicht an, weil er voller Blut ist, ja, und gehen weiter. Das ist eine Interpretationsmöglichkeit. Vom Blut steht dort nichts, aber er fällt unter die Räuber und dann wird uns ja erzählt, dass der barmherzige Samariter seine Wunden, also muss er Wunden gehabt haben, mit Öl jetzt eben begießt. Ja? Beziehungsweise auch die Karin hat uns das so erklärt, jetzt in Jerusalem. Machen Sie Reisen ins Heilige Land, es ist spannend. Ja? Vielleicht fahren Sie mal mit mir mit. Ja? Okay, gut. Ich komme zum Schluss. Ja, und was ist jetzt mit dem Blut? Ja, noch eine Sache, warum? Also da gibt's die Theorie, warum Blut so heilig ist. Aus einer Naturbeobachtung heraus, wenn eine Frau die Monatsblutung hat, kommt kein neues Leben. Ja, wenn die Regel ausbleibt, dann ist in ihr neues Leben. Im Blut sitzt das Leben. Ja, und zwar das Leben, das Gott gegeben hat. Und jetzt kommt was ganz Komisches. Komisch. Ja, weil wir es immer schon gehört haben, ja, Leib, Blut und so weiter und so fort, aber noch nie vielleicht reflektiert haben, Blut, weil es von Gott gegeben ist, ist deshalb das göttliche Reinigungsmittel für unsere Sünden. Ja. Durch das Blut werden unsere Sünden abgewaschen. Ja. Das hat direkt mit uns Zisterziensern übrigens zu tun, denn in der Apokalypse lesen wir, dass die Heiligen im Himmel, ja, die Märtyrer, ihre in weißen Gewändern bekleidet sind. Ja? Und warum sind die weiß? Weil sie im Blut des Lammes gewaschen wurden. Jede Hausfrau greift sich an den Kopf, ja. Also lieber Seher von Patmos, ja. Entschuldigung, du hast keine Ahnung, ja. Aber das ist ganz dieser jüdische Verstehenshorizont. Blut wäscht die Sünden ab. Nur durch Blut können Sünden abgewaschen. Es muss immer Blut fließen, damit Sünden vergeben werden. Ja, ist das verständlich? Und für uns Zisterzienser hat es die Bedeutung, dass unsere Väter sich dann früh entschlossen hatten, dass wir weiße Kukulen beim Chorgebet tragen. Ja? So wie die ganze Idee des Zisterzienserturms ist, wir sind ein Himmelfahrtskommando. Ja? Alle unsere Klöster, ja, sind Maria Aufnahme in den Himmel geweiht. Ja? Also wenn du da eintrittst und auch die Anrufung, nicht, dass ich Abt Gregor, der ja adelig ist, hat sich ein bisschen geärgert, weil ich ihm gesagt habe, also wie wir Zisterzienser haben die Verehrung von Maria als Königin auch erfunden, nicht? Und das war nicht aristokratisch gemeint, ja? Das war eschatologisch gemeint, ja? Also endzeitlich, weil Maria am Königtum in der Basileia in der Herrschaft Christi vollendet ist. Verstehen Sie, was ich meine? Okay, ist aber Themenverfehlung. Ich komme zum Schluss. Das deutsche Wort aufheben ist ein Wort. Ja. Es kann begrifflich dreifach gedeutet werden. Erstens, aufheben bedeutet abschaffen. Ja, wenn ich ein Gesetz aufhebe, dann schaffe ich es ab. Ja. In diesem ersten Sinn hat Jesus nicht nur den jüdischen Opferkult mit seinem Tod am Kreuz, sondern alle menschlichen Opfer ein für alle Mal, so sagt es der Hebräerbrief, abgeschafft. Hier hat Martin Luther recht gesehen. Wir müssen uns nicht selbst durch unser Tun, ja, vor Gott rechtfertigen, sondern aus unendlicher und barmherziger, sogar dann symbolisch im Aufstoßen seines Herzens, aus unendlich barmherziger Liebe, das habe ich nicht geschildert, die Schächtung des Lammes Gottes, nicht? Also wie Jesus dann bei Johannes am Kreuz, nicht, wird ihm die Seite aufgestoßen, kein Gebein wird ihm zerbrochen, die Kreuzigungs-, der Todesstunde ist genau um 15 Uhr, eben jetzt am Freitag, an diesem Freitag vor dem Schabbat, auf den in diesem Jahr dann eben das Pascha-Fest jetzt eben fällt. Ja? Alles Opfertum ist abgeschlossen. Ja, es hat ja auch immer Spekulationen gegeben, warum in den ersten 300 Jahren für die Römer war es ganz wichtig, dass man aus staatlicher Loyalität so kleine Opfer bringt, den Kaiserstatuen, die als Götter verehrt wurden. Das haben die Christen nicht gemacht, ja, haben sich lieber umbringen lassen. Ja. Also es gibt einen wirklichen Gräuel in der frühen Kirche vor jeder anderen Form des Opfertums, ja, weil eben jetzt alle Opfer abgeschafft sind. Die zweite Bedeutung von aufheben bedeutet aufbewahren. Wenn ich etwas aufhebe, alte Fotos hebe ich auf, ja, dann bewahre ich sie auf. Der jüdische Opferkult, der gefeiert wurde, um Sünden zu vergeben und den letztlich Gott in einem Vorlauf zum Neuen Testament, so schildert es der Hebräerbrief, zugelassen hat, damit wir seine barmherzige Liebe, die alle Menschen meint, im Hebräerbrief ist die Rede, dass Jesus mit dem Opfer seiner selbst ein für alle Mal hineingegangen ist in den Tempel, um eine ewige Erlösung zu wirken. Hebräerbrief ist der am wenigsten gelesene Brief unter den, wir haben auch nur zwei oder dreimal in der Perikopenordnung, aber der bringt den ganzen jüdischen Opferkult in Beziehung eben zu dem, was Christus getan hat. Ein für alle Mal eine ewige Erlösung zu wirken und wir haben ein Sakrament, das Jesus uns am Abend, bevor er in dieses Leiden geht, bevor er das Lamm Gottes, das Kreuz jetzt eben besteigt an diesem Paschafest des Jahres 30, er übergibt sich selbst in Gestalt eines Sakramentes. Das, er sagt er zu dem Matzot, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für die vielen vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden. Ja? In der Heiligen Messe ist das Ganze aufbewahrt. Ja? Es ist aufbewahrt, was ein für alle Mal schon auf Golgatha geschehen ist. Ist auch wichtig, es gibt nur ein einziges Opfer Christi. Luther hat uns vorgeworfen, viele Opfer. Nein, ein einziges Opfer Christi. Noch was ist wichtig, es gibt nur ein einziges Priestertum, das ist das Priestertum Christi. Wir alle sind Priester geworden, die wir hier sind, ja, weil wir hineingeweiht worden sind, Ordo, hineingeordnet worden sind in dieses Fürsein Jesu Christi, das er am Kreuz jetzt eben dargestellt hat. Ein Priestertum Christi. Wir haben Anteil. Das entlastet uns sehr, weil wenn wir manchmal einen Bock bauen, ja, dann muss man sagen, wir sind ja keine Theaterspieler, ja, sondern es wirkt der Christus letztlich durch uns und auch durch den botschaftsten Priester kommt manchmal was Gutes durch. Ja? Okay? Zur eigenen Entlastung. Ja? Also bewahrt. Und das Dritte ist, aufheben bedeutet auch, ich hebe etwas vom Boden auf ein höheres Niveau bringen. Und zwar das, was wir im Judentum jetzt eben blutig hatten, diese Versuche, diese menschlichen Versuche aufgrund des göttlichen Gesetzes, sich selbst jetzt eben aus Liebe schon zu Gott, man hat ja Gott geliebt, man wollte ja den Bund halten, man wollte ja in Beziehung bleiben, man wollte ja den Tod, der einem passiert ist, durch die Sünde abarbeiten. Ja? All das ist jetzt auf ein höheres Niveau gebracht. Ja? Es ist vergeistigt. Ja? Wir haben keine blutigen Opfer mehr. Ja? Alles ist geistig geworden. Die Hingabe für andere. Eine Mutter Teresa, ein Leben für andere und so weiter. Die Liebe, die ich merke unter Christen, die Hingabe, die Sorge eben jetzt für Notleidende, für Bedürftige, ja, für Flüchtlinge. All das ist auf ein anderes Niveau gebracht, ist geistig geworden, ist vergeistigt in der Kirche. Ja, und wirksam eben jetzt, um die Liebe Gottes in die Welt zu bringen, die er am Kreuz gezeigt hat. Das ist eben wirklich ganz wichtig, dass das Ganze auf einem geistigen Niveau ist. Das gilt auch für die Heilige Messe. Das Konzil von Trient sagt, dass die Heilige Messe sich von dem unterscheidet, was auf Golgatha geschehen ist, an jenem historischen Karfreitag, dem 7. April des Jahres 30, dass sich die Heilige Messe von diesem Geschehen sola ratione offerendi unterscheidet, allein durch die Art und Weise der Darbringung. Was damals blutig und realgeschichtlich geschehen ist, das geschieht bei jeder Heiligen Messe unblutig, sehr wohl aber auch real in unsere Geschichte hinein. Wir werden konfrontiert mit einer Liebeshingabe, die alle Menschen umfassen möchte, auch uns und uns Erlösung schenkt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Pater Karl. Wir haben noch viele Fragen.
Ich würde es aber zeitlich beschränken. Ja, weil, ja. Also auf meiner Uhr, was Praktisches. Ich weiß, dass einige jetzt die Panik kriegen, weil es ist heiß, viele schwitzen, ich auch. Ja. Vielleicht kann man Fenster sogar aufmachen und irgendwas. Ja. Und einige wollen unbedingt schon schlafen gehen. Um Punkt 21.30 Uhr hören wir auf. Ist einverstanden? Okay. Ja, gut.
Ist das schon angeschaltet? Ja. Ich möchte eine Frage, Bruch, stellen. Ich habe Erfahrung gesammelt und da habe ich Erfahrung genommen. Ich habe gehört, die Juden sagen, der Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Sie warten noch jetzt auf den Propheten. Ist das wahr?
Ja, freilich, ja.
Und darum, ich frage sich immer, warum der Gott hat ein Volk Jüdische ausgenommen und seinen Sohn geschickt in jüdische Volk?
Na, ich würde sagen, er hat sich ein sehr toughes Volk ausgesucht, ja, und ist auch gut zugerüstet. Also ich habe viele jüdische Freunde. Im Augenblick bedrückt mich etwas, wenn mir die in Israel sagen, dass die nicht mehr nach Europa sich auf Urlaub gehen trauen. Ja. Also weil wir hier ja einen Antisemitismus importiert haben, einen religiösen, der beachtlich ist. Ja. Also da müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen, wie die Zukunft jetzt eben läuft. Und das war für mich schon bedrückend auch. Die Juden glauben nicht, dass Jesus der Messias ist, ja, sondern die Juden warten noch auf den Messias und sind also ganz, also das ist auch beachtlich in Israel, auch das hätte ich nicht gewusst, das kann man sich nicht aus Büchern anlesen, man muss das einmal erleben, wie die Juden in Jerusalem den Schabbat feiern, ja, also wie wirklich der Schabbat ein Feiertag für die ganze Familie ist, wo man sich in einem Hotel zurückzieht, isst und trinkt und ja, fast möchte ich sagen, Orgien feiert, wo man dann aber die Gesetzlichkeit auch so lebt, indem man dann den Goy, ja, Goy, das sind die Heiden, wir übersetzen mit Gentes, mit Völker. Laudate Dominum omnes Gentes, lobt den Herrn alle Völker. Im Hebräischen steht die Goy. Ja. Die Gentes, das sind die nicht-jüdischen Völker, ja, die Heiden. Also und dann fragt man aber einen Goy auf der Straße, ob er einem nicht Feuer gibt. Ja. Weil selber darf man sich ja keines anzünden. Ja. Das darf man am Schabbat nicht. Oder ich hatte mal mit einer Pilgergruppe, nicht, also diese Trennung auch in einem, da übernachtet man sehr gut, in diesen strengen orthodoxen Kibbutzen, die haben tolle Gästehäuser, tolles Essen, wunderbar, alles super, sehr schön, nicht, aber natürlich streng orthodox-jüdisch, nicht. Und zum Beispiel die Trennung, nicht, also aufgrund eines einzigen Satzes im Buch Levitikus, darf man Milch und Fleisch nur einen Abstand von 6 oder 8 Stunden essen. Ja? Also Milch und Fleisch darf man nicht zusammen essen. Nicht? Also deshalb gibt es beim Frühstück keine Wurst. Ja? Da gibt es zwar Fisch und alles Mögliche, aber da gibt es nur Milchiges in der Früh und am Abend gibt es nur Fleischiges. Nicht? Und ich hatte mal in so einem Kibbutz eine liebe Pensionistin, völlig ahnungslos, hat sich ein Joghurt von der Früh aufgehoben für den Abend. Katastrophe. Ja. Also das muss man auch so kennenlernen. Und auch die Liebe, ja, die drinnen steckt, ja, diese Gesetzlichkeit, die wollten ja, die haben das gesehen, uns hat Gott, wo ist eine Nation, die Götter hat, die ja so nahe sind, wie unser Gott uns nahe steht im Deuteronomium. Diese Liebe zum Gesetz Gottes, ja, die sie gehabt haben, die sie letztlich aber auch dazu dann hinführt, Johannes 8, Jesus als Gotteslästerer eben jetzt umbringen zu lassen. Und die Heiden, die das aus diesem Egalismus jetzt eben tun und die Christen, die aus Feigheit eben jetzt dazu stehen. Nicht? Diese Verkettung eben jetzt, Jesus nimmt all das auf sich. Er nimmt den Legalismus auf sich, er nimmt den Egalismus auf sich, nicht? Und er nimmt auch die bloße Sündhaftigkeit der Feigheit der apostasierten Christen auf sich und trägt alles ans Kreuz. Ja? Und für uns bedeutet das auch ganz wichtig, um das noch zu sagen, wir erlösen uns nicht selber. Ja? Wir sind die Religion der Reaktion. Wir reagieren auf etwas, das uns schon im Voraus geschenkt worden ist. Wir haben schon ein Vorausgeschenk. Ja. Wenn ich zur Beichte gehe, sage ich immer, Jesus ist nicht, der staunt nicht, wenn ich ihm sage, dass ich das und das Niedrige getan habe. Der weiß es eh schon. Ja. Es ist nur ein Antworten in Liebe auf das, was er schon ausgetragen hat und ausgelitten hat. Ja. So ermutige ich immer die Jugendlichen zur Beichte. Du brauchst nicht glauben, wenn es zur Beichte geht, dass Jesus, Gottes Willen, ja, sowas. Also, der ist überhaupt nicht schockiert, weil vor Gott kann man eh nichts verstecken, ja, sondern es ist nur, dass ich ein annehme, wow, du hast mich ja erlöst, du, ich vertraue darauf, ich sage dir das jetzt und bitte dich, dass du mir zusagst, ja, dass ich wirklich im Frieden mit dir sein kann. Verstehen Sie? Also das ist alles Reaktion. Ja. Wir werden immer beschenkt, immer, es ist immer so ein Bekommen, ja, und deshalb, wenn man das ernst nimmt, ja, ich weiß nicht, mir als Österreicher fällt das leicht, vielleicht auch deshalb, weil ich an einem Faschingssonntag geboren bin. Also ich finde das katholisch sein auch so überhaupt nicht anstrengend, ja, ich finde das schön, ja, das ist, ernst nehmen, den christlichen Glauben ernst nehmen, das ist für mich kein gesetzlicher Terrorismus oder irgendwas. Das mache ich gern, ja, wenn ich auf Jesus schaue. Verstehen Sie? Weil ich in einer Antwortsituation bin, weil er immer schon mehr gegeben hat, als ich je jetzt eben geben könnte. Und das, also Luther hat so viel, vielleicht kannst du mich nächstes Jahr einladen zu einem Luther-Vortrag, ja, weil da ist ja das Luther-Jubiläum oder Gedenken oder so, wie man es nennt. Aber da hat er einiges richtig gesehen, was die spätmittelalterliche Kirche verbockt hatte. Dann aber hat er natürlich... Okay, also dieses Gnadenhafte schon im Voraus, schon gerechtfertigt sein. Nicht? Und das ist das Schöne. Okay, das war eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Weitere Fragen?
Ich habe ein Buch dazu geschrieben, ja, also darum könnte ich jetzt noch bis Mitternacht weiterreden, weil es ist noch viel dramatisch spannender.
Ich rück rüber. Wie sehen Sie die eherne Schlange, die Moses an seinen Stab hängen sollte, ja, und wo er sagte, der sie ansieht, wird nicht mehr sterben, ja, auch wenn die Schlangen ihn in die Haxen beißen?
Genau, also das ist im Johannesevangelium wird die eherne Schlange, wir haben diese Szene im Buch Exodus, wo die Israeliten in eine schwierige Situation geraten, weil Giftschlangen sie beißen und viele sterben. Und dann gibt es eben diesen Befehl des Mose, eine eherne Schlange, eine kupferne Schlange an einer Fahnenstange zu befestigen. Und jeder, der aufschaut, wird dann eben gerettet. Eine merkwürdige Geschichte im Alten Testament, die erst dann an Helligkeit gewinnt im Neuen Testament, weil sie zum Urbild des aufgehängten Kreuzes wird, des Gekreuzigten, zu dem aufzuschauen eben jetzt Heilung und Rettung bedeutet. Ja, das war genau auch dieser Grund, diese Johannesstelle und dieses Urbild der ehernen Schlange, warum die Christen immer das Bedürfnis hatten, aber erst nach dem 4. Jahrhundert. Also das war auch ein ganz schwieriger Prozess, das Kreuz als Symbol anzunehmen. Ja, die älteste Kreuzesdarstellung haben wir in Santa Sabina an den Toren, kann sich jeder anschauen, im Aventin von uns, nicht? Und dann eben dieses eine Anexamenos betet seinen Gott an, ein Spottkreuz, das am Palatin in Rom, das Palatinkreuz, gefunden wurde, wo ein offensichtlich christlicher Soldat verspottet wird, nicht? Anexamenos betet seinen Gott an, und auf dieser Zeichnung ist ein Gekreuzigter mit einem Eselskopf dargestellt. Ja? Also das war für die Juden war das ganz schwer, ja, weil für die Juden, das habe ich nicht gesagt, also die Kreuzigungsstrafe ist von den Römern erfunden, aber im Buch Deuteronomium steht, jeder, der am Pfahl hängt, ist verflucht. Ja? Und das haben die Juden der damaligen Zeit auch auf die römische Kreuzigungsstrafe angehängt. Jeder, der am Holz, kremamenos ho epi xylo ist das Holz, ja? Verflucht ist der am Pfahl hängt. Und so war für den Römer war das einfach ein verurteilter Irrer oder Aufständischer, und für den Juden war das noch dazu ein von Gott weggefluchter. Ja? Und das finden wir auch bei Paulus dann im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, wo er in seiner ganzen Missionspredigt, nicht, also viel mehr Erfolg hätte, wenn er einfach also über Gott geschwafelt hätte, ja, der unbekannte Gott, das haben wir am Areopag, haben wir das, nicht, wo er das versucht, also da so einfach die Menschen dort, na, und dann im ersten Korintherbrief, der wahrscheinlich nach dieser Areopag-Rede eben verfasst worden ist, sagt er, von nun an will ich nur mehr Christus als den Gekreuzigten verkünden. Ja? Die Juden suchen Wunder, die Heiden suchen Weisheit, wir aber verkündigen Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dort im ersten Korintherbrief spricht er jetzt eben auch vom Logos des Kreuzes. Ja? In der Einheitsübersetzung wird es übersetzt, das Wort vom Kreuz. Ja? Logos heißt natürlich auch Wort, aber dann wird es unverständlich. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit uns aber, die. Was heißt Wort vom Kreuz? Da müssen wir das Griechische wirklich jetzt eben interpretieren, und Logos heißt einfach auch Sinn, Logik, die Logik des Kreuzes. Der Sinn des Kreuzes. Ja. Deshalb habe ich den Untertitel von meinem Buch auch genannt, auf der Suche nach dem Sinn des Kreuzes. Ja. Und ich sage Ihnen was, unsere Theologie schwächelt. Ihr Franziskaner habt immer das Kreuz hochgehalten. Ja. Und die Sühne-Thematik verdanke ich auch deshalb, dass ich mich so beschäftigt habe damit, dem Pater Benno Mikotski, der mich gebeten hat, also da ein Buch zu schreiben damals. Nicht? Also das ist wirklich ganz wichtig. Und für die Muslime, nicht? Also wenn man heute hört, dass das Kreuz entweder freiwillig abgenommen werden, wenn man Flüchtlinge und so weiter aufnimmt und so weiter. Nein, bitte, ja, deutet dieses Zeichen als das Zeichen der barmherzigen Liebe Gottes und erklärt es den Menschen. Ja. Wir sind keine Götzendiener, ja, die eben jetzt als einen gekreuzigten, schwächlichen Gott verkünden, wie das ja der Koran uns vorwirft, ja, sondern wir glauben an die größte Stärke, die Gott gehabt hat, nämlich die Stärke einer universalen Liebe. Einen allmächtigeren Gott gibt es nicht, als einen, der seine Allmacht in der Selbsthingabe bis zum Tod erweist. Einen lebendigeren Gott gibt es nicht, als einen, der auch tot sein kann. Nicht? Also das ist eben wirklich wichtig, dass wir den Sinn des Kreuzes lesen. Also an dieser Stelle, wo Logos des Kreuzes mit Wort vom Kreuz übersetzt wird, da wäre die Einheitsübersetzung als Einheitsübersetzung, ja, für den Kamin zu verwenden und nicht eben jetzt als die eine Einheit unter den Konfessionen herstellen soll. Ja.
Wir haben keine Fragen mehr. Gibt es so etwas?
Na, viele Fragen. Also wenn Sie keine Fragen haben, dann wäre ich völlig gescheitert. Ich wollte Sie völlig verwirrt zurücklassen. Ja? Und ich bin sicher, Sie haben vieles gehört, das Sie noch nie gehört haben. Ja? Also das ist eben meine Erfahrung bei diesen Vorträgen. Darum halte ich sie auch, fast möchte ich sagen, also wirklich jetzt mit Begeisterung, weil ich immer merke, dass hier echt ein Defizit, auch ein theologisches, ein Verkündigungsdefizit ist. Ja? Übrigens, Papst Benedikt hat sich im zweiten Band von seinem Jesusbuch sehr ausführlich damit beschäftigt. Ja? Nicht? Also ich möchte auch die Priester einladen, beschäftigt euch mit dem Sinn des Kreuzes. Das ist der Schlüssel zu allem, und dazu müssen wir das Judentum kennen. Ja? Also wir dürfen uns nicht von einer antijüdischen oder unjüdischen Denkweise jetzt, wir müssen das uns rückerobern, wir müssen auch unsere älteren Brüder und Schwestern jetzt eben besser kennenlernen, um uns selber besser verstehen zu können. Sonst wird das Kreuz zu einer Chiffre, die wir nicht mehr lesen können. Ja? dann wird alles unverständlich. Dann gehen wir in die Kirche, Lamm Gottes, Sünde der Welt, bleibt Blut, Essen, ja, was ist das alles und so weiter. Ja, wir müssen diesen Hintergrund jetzt eben kennen. Darin stellt sich unsere Erlösung dar. Jetzt mache ich noch einen Schluss, ein Werbewort am Schluss. Wenn Sie das noch nicht haben, bitte nehmen Sie das mit. Ich sage immer überall, wo ich hingehe, bitte nehmt euch das mit. Ja, das sind unsere Patenfolder. Pater Markus hat ja verraten, dass ich so gut Spenden gesammelt habe für die Hochschule, dass die Bischöfe mich jetzt zum obersten päpstlichen Spendensammler für die Missionswerke ab Herbst eben ernannt haben. Die haben sich gedacht, der Pater Karl soll nicht nur für die Hochschule sammeln, sondern also für die Weltkirche. Und ich mache das mit Begeisterung, weil die Kirche lebt in den vier anderen Kontinenten. Wir haben hier Geld, ja, aber wir leiden an der Depression, uns fehlt die Jugend und so weiter. Und wir können dort für diese jungen, wachsenden Kirchen so viel tun. Den Heiligenkreuz glaube ich auch, dass der Grund, warum wir im Augenblick so gesegnet ist, auch darin liegt, dass wir seit den 70ern immer großzügig Studenten aus der dritten Welt aufgenommen haben. Aber derzeit sind es, glaube ich, 34, die sind alle, der ist noch der alte Folder, wir arbeiten gerade an einem neuen, 34 Studenten aus der dritten Welt, die bei uns studieren und die wir aber nur erhalten können, wenn wir da auch Förderer haben. Nehmt euch das mit, ja, könnt es auch zu Hause weghauen, aber nehmt euch das mit. Ich sage immer, in Heiligenkreuz kann man der Zukunft der Kirche, Entschuldigung, wenn ich das so sage, konkret helfen. Ja, also da siehst du die jungen Leute, die uns ja als Professoren auch motivieren, die hast du direkt vor dir. Ja, bei den Primizen kannst du die Hände derer spüren auf deinem Kopf, die du ausgebildet hast und die dann hinausgehen und heute das Evangelium verkünden. Das ist eben wirklich auch wieder eine Realität und eine Konkretion. Werbedurchsage beendet. Bitte nehmen Sie sich diesen blauen Folder mit. Vielen herzlichen Dank. Einen schönen Abend.